ExxonMobil says it has made a significant oil discovery off the coast of Guyana.
8 Jahre ist es her, dass der US-Erdölriese ExxonMobil massive Ölfunde vor der Küste von Guyana bekannt gab. Das war 2015, ironischerweise im selben Jahr, als das Pariser Klimaschutzabkommen gefeiert wurde. Seitdem kamen mehr als ein Dutzend weitere entdeckte Ölfelder auf guyanesischem Territorium hinzu. ExxonMobil schlossen sich zwei weitere Riesen an, die ebenfalls in den USA beheimatete Hess Corporation und die chinesische CNNOC, China National Offshore Oil Corporation.
They found a lot of it. It was a massive, once-in-a-generation find. So it was just a massive cache of oil.
Über das Gesamtvolumen der Vorkommen weit draußen vor der Küste des kleinen armen Landes wird spekuliert. Geschätzt werden die Funde tief unter dem Meeresboden auf bis zu 12 Milliarden Barrel an förderbaren Reserven. Das entspricht ungefähr sämtlichen Reserven in China. Analysten meinen, dass sich die Menge in den kommenden Jahren noch verdoppeln könnte, weil weitere Testbohrungen stattfinden. Das kleine Land werde sich zu einem der größten Ölproduzenten der Welt aufschwingen und vielleicht zum neuen Katar oder Singapur werden. Jeder Einwohner, jede Einwohnerin wohlhabend, und mit den Einnahmen aus dem Ölsektor würde Guyana langfristig eine nachhaltige, umweltfreundliche Wirtschaft und Gesellschaft aufbauen. So jedenfalls lauten die paradiesischen Versprechungen und Verheißungen.
Es ist mir eine große Ehre, im Namen der Regierung von Guyana vor Ihnen stehen zu können, einer Regierung, die für jedermann zugänglich ist, die verantwortungsvoll ist und vorausschaut.
So leitete der 2020 frisch gewählte neue Präsident Mohamed Irfan Ali seine Rede zum Unabhängigkeitstag von Guyana ein. Seine Regierung werde der Bevölkerung von Guyana zum Wohlstand verhelfen. Zur Erwirtschaftung von Kapital aus Öl- und Gasbohrungen habe Guyana keine Alternative. Von Kapital, um sich gegen den Klimawandel zu schützen, sagte Ali mit Blick auf Kritiker des Ölextraktivismus.
We have a coastline where more than 80% of the people live.
Entlang unserer Küste leben 80% der Bevölkerung. Sie leben 2 Meter unter dem Meeresspiegel. Wer soll denn für Mitigation und Adaptionsmaßnahmen aufkommen, damit wir nicht überschwemmt werden? Wir müssen diese Infrastruktur herstellen. Woher sollen denn die Mittel kommen?
Guyana zählt zu den Armenhäusern in Südamerika. Es war schon einmal im Wasser versunken, 2005, als Dauerregen und Hochwasser Zehntausende zu Obdachlosen machten, 34 Menschen starben, fast die Hälfte der Bevölkerung verlor einen Teil oder ihren ganzen Besitz. Die Erinnerung daran ist wach. Die Infrastruktur gegen klimabedingte Katastrophen muss schleunigst errichtet werden. Kritikern, die die Kooperation der guyanesischen Regierung mit den Ölriesen ihrerseits als klimapolitische Katastrophe verdammen, hielt Irfan Ali in einem Interview entgegen, Guyana habe wirklich keine andere Wahl. Den reichen Industrieländern dagegen stehe alles Nötige zur Verfügung.
They have the necessary resources to adopt to climate change.
Sie verfügen über die Ressourcen, die zur Adaption an den Klimawandel nötig sind. Sie haben alles, was für Investitionen in Alternativenergien nötig ist. Sie verfügen über das nötige Kapital, das sie durch die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen erwirtschaftet haben. Unsere Wirklichkeit ist eine ganz andere.
Die Wirklichkeit ist, dass sich das postkoloniale Guyana mit dem kolonialen Erbe herumschlagen muss und dass die reichen Länder, die seit dem Kyoto-Protokoll von 1997 den Ärmeren Milliardenhilfen für den Klimaschutz versprechen, kaum etwas getan haben. Bis 1966 war das Land britische Kolonie und hieß britisch Guyana. Westlich von Guyana liegt Venezuela, östlich Surinam, im Süden Brasilien und im Norden der Atlantik. Knapp 800.000 Menschen leben im ganzen Land, die Mehrzahl davon im Norden in der Hauptstadt Georgetown. Hier treffe ich Ruel Johnson. Er berät die guyanesische Regierung in Kulturfragen. Der Mitvierziger erläutert, was ihm für das Verständnis von Guyanas neuem Ölreichtum wichtig erscheint: die Korruption.
In terms of what we take from the oil companies, what is given to us from the oil companies.
Was wir von den Ölriesen zu erwarten haben, nämlich die Einkünfte, hängt maßgeblich vom Ausmaß der Korruption ab. Und unser Land ist in seinen staatlichen Institutionen und im Gesamtsystem korrupt, und das seit Jahrzehnten. Und diese Korruption ist direkt verknüpft mit der ethnischen Spaltung.
By the fact that we are an ethno-politically divided country.
30% der Bevölkerung sind Afro-Guyaner. Etwas mehr als 40% sind Nachfahren indischer Kontraktarbeiter, die von den Briten ins Land gebracht worden waren. Die dritte ethnische Gruppe ist mit etwa 10% die indigene Bevölkerung.
The slave plantation economy. And when it was that in 1838.
Guyana war eine britische Sklavenhalterkolonie. 1838 erfolgte die Emanzipation, rechtlich gesehen. Es kamen indische Kontraktarbeiter, von den Briten importiert. Seitdem gibt es in Guyana zwei große ethnische Gruppen, die Indo-Guyaner und die Afro-Guyaner. Und entsprechend zwei politische Parteien entlang dieser ethnischen Linie.
Ethnic populations, which is Indo-Guyanese and Afro-Guyanese. No, that found that those groupings found political consolidation in our two main political parties.
Politik in Guyana wird seit Jahren entlang dieser trennscharfen ethnischen Zugehörigkeit gemacht. Plakativ ausgedrückt war es die Partei APNU und Regierung der afrikanischstämmigen Bevölkerung, die jahrelang an der Macht war. Präsident David Granger von der APNU hatte den Öldeal mit Exxon abgeschlossen. 2020 wurde Granger knapp abgewählt. Irfan Ali wurde neuer Präsident. Seine Partei ist die indo-guyanische PPP. Ethnische Auseinandersetzungen wurden damals gerade noch abgebogen. Denn Granger weigerte sich monatelang, seine Niederlage anzuerkennen. Und die Spannungen stiegen, bis die USA ihm mit Visaentzug drohten und er einen Rückzieher machte. Seit 180 Kilometer weit draußen im Meer gebohrt wird, sind die ersten Öleinnahmen in die Staatskassen geflossen. Damit finanziert die Regierung die Erweiterung von Straßen, den Bau von Lagerhallen, in die von der Ölindustrie geforderte Infrastruktur, vor allem in Georgetown. Die halbe Stadt ist eine Baustelle voller Lärm und Staub. In vielen Kanälen, die die Stadt durchziehen, staut sich der Müll. Touristen haben sich nur selten hierher verirrt, es sei denn für einen Zwischenstopp auf dem Weg in den Süden des Landes, in den Amazonas. Guyana besteht zu 85% aus Wald und Regenwald. Das Land ist eine CO2-Senke. Aber der Erdölboom wird es in sein Gegenteil verwandeln, von einem Wächter des Weltklimas in eines, das mehr Emissionen freigibt. Wenige Stimmen in Guyana weisen darauf hin. Eine davon ist die in der Ölindustrie berüchtigte Anwältin Melinda Janki.
What sort of person would I be if I just sat back and let?
Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich mich einfach zurücklehne und die Regierung machen lasse, wenn sie Guyana von einer CO2-Quelle in eine CO2-Bombe verwandelt? Die Öl- und Kohleindustrie zerstört die Erde. Entweder die Öl- und Kohleindustrie bleibt bestehen, oder das Leben auf der Erde geht weiter. Das versteht sich doch von selbst.
And work for any industry that was doing that. Either the fossil fuel sector survives or life on the planet survives. And that one is a no-brainer.
Melinda Janki war federführend dafür verantwortlich, dass im Jahr 1996 umfangreicher Umweltschutz als Grundsatz in die Verfassung des Landes aufgenommen wurde. Sie weiß also, wovon sie spricht. Denn begonnen hatte Janki ihre Karriere in Europa beim britischen Ölriesen British Petroleum, einem der größten Verschmutzer weltweit. Sie war dann ausgestiegen und hatte sich der Umweltschutzgesetzgebung in ihrer Heimat Guyana zugewandt. Guyana, seine Umwelt, seine Regierung und sein Klima fasst sie so zusammen.
When you fly over the country, it's like looking into broccoli. The forest is that dense.
Wenn man über das Land fliegt, dann ist es so, als würde man auf Brokkoli runterschauen. So dicht ist die Bewaldung. Ab und zu sieht man allerdings Scharten in der Landschaft, die stammen von der Bergbauindustrie. Denn für die Regierung ist alles Rohstoff und Rohstoff muss zu Geld gemacht werden. Deshalb sind wir zu einer Umweltverschmutzergesellschaft geworden. Wir haben riesige Überschwemmungen im Landesinneren und Dürren, die schlimmer sind als je zuvor, und Hochwasser. Man kann das Wetter nicht mehr richtig vorhersagen.
But I suppose the real thing is that we can no longer tell what the weather is going to be like.
Melinda Yankee weiß noch ganz genau, was sie vor 8 Jahren bei der Nachricht von den entdeckten Ölquellen empfand.
About 5 seconds after the announcement that ExxonMobil had discovered oil.
Sekunden nachdem Exxon die Erdölfunde bekannt gegeben hatte, dachte ich, oh Gott, etwas Schlimmeres kann uns nicht passieren. Was passiert denn bei einem Unfall an einem Bohrloch, bei einer Havarie?
God forbid, there is a well blowout.
Ein solches Szenario ist nicht weit hergeholt. 1989 war der Öltanker Exxon Valdez, Eigentum von Exxon, in Alaska auf Grund gelaufen. Das ausgelaufene Rohöl zerstörte große Teile der Küste von Alaska. Im Golf von Mexiko, südlich der Küste des US-Bundesstaates Louisiana, explodierte im Jahr 2010 die Bohrplattform Deepwater Horizon mit verheerenden Umweltschäden. Es dauerte Wochen, bis die technisch gut ausgestatteten USA das Leck wieder schließen konnten. Und Guyana?
The United States has the experts. The United States has the resources, it has the boats, has the equipment, has the technology.
Die USA haben Ressourcen, Boote, Ausrüstung, Technologie, um einen Unfall zu beheben, auch wenn es Wochen oder Monate dauert. Und Guyana? Nichts, keine Ausrüstung, keine Boote.
The government has absolutely no idea what to do if there's a well blowout. The Environmental Protection Agency has nothing, no equipment, no boats.
Genau deshalb versucht Yankee immer wieder, vor guyanesischen Gerichten die Bohrungen, wenn nicht zu stoppen, so doch mit Umweltschutzgesetzen regulieren zu lassen. Doch bisher ohne Erfolg. Die Ölriesen ersticken mit einer Flut von Anwälten Yankees Klagen. Doch sie gibt nicht auf. Nicht überall in Georgetown geht es hektisch zu. Es gibt grüne Oasen. In der Nähe eines Parks flattern Papageien umher. Ich treffe Debbie Hamridge-Norain, eine Wissenschaftlerin an der University of Guyana. Sie ist Ichthyologin, das heißt, sie befasst sich mit natürlichen und künstlichen Lebensbedingungen von Fischen. Mit ihrem Team von 4 weiteren Wissenschaftlern wird sie gleich im Kleinbus in den Amazonas auf Forschungsreise gehen. Alle paar Monate macht das Team so eine Tour, 6 bis 7 Fahrstunden von Georgetown entfernt. Die Umwelt und die Entwicklung Guyanas sind für Debbie Hamridge-Norain ein Herzensanliegen.
I am concerned about it. So the area where I work is more in the freshwater.
Da macht man sich schon Sorgen. Wo ich arbeite, im Süden, existiert Süßwasser. Aber wir müssen auf unser Meer schauen, denn dort ergeben sich in den letzten Jahren große Veränderungen, seit sie angefangen haben zu bohren und weiter zu erkunden. Und dann auch die Küsten.
They have started to drill and stuff like that. And exploring, I would say. We did a few work on the coast already.
In Georgetown und auch entlang der Flussufer lässt die Regierung Infrastrukturprojekte hochziehen. Eine künstliche Insel ist in Planung. Dazu müssen Mangroven entfernt werden. Infrastrukturentwicklung ohne Umweltzerstörung geht nicht. Auch den vom Fischfang abhängigen Menschen geht es nicht besser.
We had complaints from almost all the fishermen saying that how the fishing rate has decreased.
Fast alle Fischer klagen, dass die Fänge zurückgehen, seit sie bohren. Das ist ja der Lebensunterhalt der Fischer. Ich bin mir nicht sicher, ob das der einzige Grund ist, aber wir müssen das ganz genau anschauen.
Wenn sie im Amazonas auf Forschungsreise geht, arbeitet Debbie Hamridge-Norain mit Indigenen zusammen, die mit Unterkünften und Know-how in dem schwierigen Terrain zur Stelle sind. Wie ist Ihrer Erfahrung nach die Stimmung bei der indigenen Bevölkerung angesichts des Ölreichtums?
Die meisten Indigenen freuen sich darüber. Ich glaube, weil sie tief im Süden leben und nicht so mitkriegen, wie stark sich das in der Küstenregion auswirkt. Ich glaube, die meisten in Guyana freuen sich über den Ölreichtum. Sie denken kurzfristig und erhoffen, dass es schnell besser wird.
Was angesichts der Armutsverhältnisse im Hinterland von Guyana nicht verwundert. Fast 2/3 der Menschen hier leben in unzumutbaren oder überfüllten Unterkünften. So lautet die Wortwahl der Interamerikanischen Entwicklungsbank. 6 von 10 Menschen haben kein sauberes Trinkwasser. Armut ist der traurige Normalzustand. Der Hauptgrund ist laut der Bank die Abgelegenheit dieser Regionen. Das kann Kevin Lorimer nur bestätigen. Er arbeitet im Ministerium für indigene Angelegenheiten und sieht nach Jahrzehnten der Vernachlässigung indigener Gemeinden erste Fortschritte seit den staatlichen Einnahmen aus dem Ölsektor.
I see it benefits people directly.
Ich sehe schon, dass wir davon profitieren. Infrastruktur ist extrem wichtig bei uns, gerade wenn wir uns entwickeln wollen. Es gibt welche, die sagen, nein, wir brauchen keine Straßen. Aber landwirtschaftliche Güter müssen doch transportiert und in die verstreuten Communities gebracht werden. Infrastrukturentwicklung ist für jedes Land wichtig.
So infrastructure is the key element to any development in the country.
Kevin Lorimer lobt den Ansatz der Regierung auch in anderen Bereichen.
Now what the government is doing, they're spreading their wings now and these persons are being trained.
Ich finde das schon richtig, was die Regierung gerade macht. Fortbildungsmaßnahmen und Umschulungen gerade in den entlegenen Dörfern. Da gibt es andererseits die Meinung, dass die Einnahmen sofort an die Bevölkerung ausgezahlt werden sollten, um die Armut zu lindern. Aber man muss doch langfristig denken. Ich finde es richtig, wenn eine Grundlage geschaffen wird und die besteht in Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur.
Eine Voraussetzung dafür ist, die bei den Behörden nicht registrierten Ansiedlungen erst einmal zu erfassen. Das trifft auf die Hälfte der insgesamt 243 indigenen amerindischen Dörfer in Guyana zu. Auch dem Ökologen und Ökotouranbieter Luke Johnson sind die indigenen Gemeinschaften nach vielen Touren vertraut. Er hofft ebenfalls auf eine bessere Infrastruktur, nicht zuletzt, damit sich sein eigenes Geschäft besser entwickelt.
Now that we have access to so much more finances in our.
Wir hoffen, dass wir mit den zusätzlichen Geldern mehr und besseren Zugang zu den Dörfern bekommen. Viele sind auf dem Landweg und manche nur auf dem Wasserweg, also per Boot erreichbar. Ökotourismus ist für viele völlig neu. Und die Leute vorzubereiten und auszubilden, hat sich die Regierung von Guyana vorgenommen.
Making efforts to train them as much as possible.
Auch Ökotourismus gehört zu den erklärten Schwerpunkten der Regierung. Immerhin, er ist zum Schwerpunkt erklärt worden. Auf konkrete, behutsame Maßnahmen wartet Luke Johnson aber noch.
Guyana has something very unique.
Guyana hat etwas Einzigartiges anzubieten. 80% unserer Bevölkerung lebt auf 20% unseres Landes. 5-10% unseres Landes wird für Holz und Bergbau verwendet. Der ganze große Rest ist unangetastet. Die indigene Bevölkerung, und davon gibt es 9 Stämme oder Nationen in Guyana, ist schon immer der eigentliche Wächter des Regenwaldes. Sie entnimmt nur das, was sie zur Subsistenz braucht. Es ist eine Symbiose.
Luke Johnson würde sich wünschen, dass junge Indigene nicht, wie es jetzt geschieht, nach Georgetown abwandern.
Many people think, okay, we're gonna get more money at.
Viele denken, dann verdienen wir mehr oder wir kriegen besser zahlende Jobs. Aber das muss man erstmal hinbekommen, das dauert. Wenn man einen Job in der Ölindustrie, in einem ihrer Zulieferer oder im Dienstleistungssektor kriegt, dann hat man Glück gehabt. Aber um da reinzukommen, muss man qualifiziert dafür sein.
Level of training to be able to get involved in it.
Kevin Lorimer vom Ministerium für indigene Angelegenheiten ist dagegen optimistisch, gerade was staatliche Zuwendungen in die landwirtschaftliche Entwicklung in indigene Gemeinden angeht. Er hofft, dass einige Dörfer zu Großfarmen werden, die Arbeitsplätze vor Ort anbieten.
These villages will be going into large-scale farming. It's not only that they will be feeding their villages.
Mit Großfarmen werden nicht nur die Dörfer versorgt werden. Die überschüssigen Agrarprodukte werden darüber hinaus vermarktet und exportiert werden. Das dreht alles zum Besseren um, denn es wird das Ergebnis der klimafreundlichen Entwicklungsstrategie sein. Die Einnahmen aus den Exporterlösen gehen dann in einen einzigen Topf und daraus werden kleine Agrarprojekte finanziert. Innerhalb von 2 Jahren werden wir einen massiven Wandel erleben und 90% der Armut in den Dörfern im Amazonas wird verschwunden sein.
Klimafreundliche Entwicklungsstrategie, so nennt sich das entsprechende Regierungsprogramm. Guyana habe aus der Ölpolitik anderer Petrostaaten gelernt und werde in vielen Wirtschaftsbereichen investieren, also diversifizieren, sowie die Infrastruktur nachhaltig gestalten. So heißt es in offiziellen Dokumenten. Morgens um 6 sind auf dem Meadowbank Fischmarkt außerhalb von Georgetown die meisten Geschäfte schon abgewickelt. Denn die ersten Fischereiboote kamen schon gegen 3:30 Uhr morgens zurück und wurden entladen und ein Großteil der Ladungen verkauft. Trotzdem wird an 3 Dutzend Verkaufsständen weiterhin frischer Fisch angeboten. Eine Mitvierzigerin nennt die Namen der Fischarten, die vor der Küste von Guyana hier verladen, gesäubert und verkauft werden.
Okay, so we've been cleaning. We cleaning snapper, pagi, cabio, bango, trout, netly, fine bango, pagi, cabio, gill barker, carass. God give us it, that means it's good.
Das ist alles guter Fisch. Gott hat ihn uns gegeben. Wenn ein Fisch schlecht ist, dann sieht man das, wenn er innen grün ist oder man riecht es. So ist das mit Fisch in Guyana.
Worldwide are using Guyana fish.
Sie heißt Karen, mehr will sie nicht verraten. Eine andere Fischputzerin ist gesprächiger. Sie heißt Tanika Gray, ist Mitte 30 und arbeitet hier seit Kindesbeinen an.
Oh, I clean fish for a living. It's my job I do out here. I come from like 2 in the morning by time 8:30.
Fischputzen, das ist meine Arbeit. Ich komme 2 Uhr morgens hierher bis ungefähr 7:30 Uhr morgens, fast jeden Tag. Ich bin hier seit 22 Jahren. Als Mädchen hat mich mein Vater mit rausgenommen und wir haben zusammen Fisch geputzt.
Tausende von Fischen hat Tanika Gray ausgenommen und geschuppt. Welche Veränderungen hat sie in den letzten Jahren wahrgenommen?
Changes in like how people fish and what fish are
being caught. Yes. Same with the isle rig, the fish them don't really they like going to do the first time. First time is get plenty fish.
Veränderungen gab es viele. Zuerst vor Jahren gab es sehr viel Fisch. Wenn wir rausgefahren sind, haben wir jedes Mal 20 bis 50 Snappers gefangen. Und als das Öl kam, sind die Fische verschwunden. Wo sie nach Öl bohren und auf den Transportwegen auf dem Wasser, kann man sowieso nicht mehr hin.
This is the isle of affecting the fish. And I thought when them say with the isle people them, you can't really go wrong the places with the isle rig working and catch fish. The man chasing you.
Snapper.
2 Dutzend rote Snapper sind der Größe nach nebeneinander aufgereiht. Ein mittelgroßer, etwa armlang, kostet 3.000 Guyana-Dollars, aber man einigt sich dann auf 2 für 5.000. Das sind etwa 20 Schweizer Franken. Die beiden Fische reichen für 8 Erwachsene.
No, but when you start eat fish, watch.
For what?
Take the 2 for 5,000.
Yes, I got 5,000.
Take the 2 for 5,000. 3,000, why get the 2 for 5?
1,000.
Yeah. I can't give up because this is what I'm doing for my living for all the time. And the fish don't get like before.
Das hier kann ich nicht aufgeben, weil das mein Lebensunterhalt ist. Es ist schwer geworden. Denn seit sie dort draußen bohren, gibt es immer weniger Fisch. Sie erschüttern mit ihren Maschinen den Meeresgrund und das vertreibt die Fische. Klar zahlen die in der Ölindustrie viel besser, aber von uns kriegt dort keiner einen Job.
Sagt Ramla Larain, ein Fischverkäufer an einem Stand. Einen Stand weiter steht Joe Singh. Auch er beklagt sich bitterlich.
Inherit the best of our country. And we are living here as poor class of citizens.
Wir leben hier im reichsten Teil von unserem Land und wir haben nichts davon. Nichts kriegen wir. Wir sind die Armenklasse. Keine Ahnung, was aus uns wird.
Vom Markt mit den Ständen aus führt ein asphaltierter Weg hinaus auf den Pier, wo die Fischerboote angelegt haben. Die meisten sind schon in der Nacht entladen worden, auch von Krishna Hirala. Er war die ganze Nacht über draußen auf dem Meer und ist sichtlich übermüdet. Sein T-Shirt ist verklebt von Fisch und Schweiß. Er hat schwarze Ränder unter den Augen. Wieder war der Fang nur mäßig. Was verspricht er sich von den Ölfunden dort draußen? Wird er sich um einen Job in der Ölindustrie bemühen?
Ich bin schon 60, da kriege ich keinen Job mehr. Man ist auch nicht von der Versicherung gedeckt. Diese ExxonMobil-Leute scheren sich einen Dreck um uns und sie scheren sich einen Dreck um das Wasser. Die haben ihre ganz eigenen Kanäle. Dort draußen auf dem Meer drängen sie uns einfach ab. Sie führen sich auf, als gehörte ihnen Guyana.
Einen Wohlfahrtsstaat können die Fischer in der Meadowbank nicht erkennen, nicht einmal Anzeichen, die darauf hinweisen. Viel eher sorgen sie sich um ihre Existenz. Wohin also bewegt sich Guyana? Höchst unwahrscheinlich ist, dass das Land die Verträge mit dem Ölkonsortium, angeführt von Exxon, wieder aufkündigt. Denn es gibt keine politische Opposition gegen die Ölpolitik. Die mutige Umweltanwältin Melinda Yankee wird sich, nicht zuletzt, weil sie sich auf keinerlei Volksbewegung stützen kann, deshalb im Alleingang vor Gericht gegen die Ölriesen wohl kaum durchsetzen. Vielleicht erreicht sie aber Umweltregulierung, an die sich die Ölkonzerne halten müssen. Auf der Negativseite liegt eine neue Umweltkatastrophe, die die Küsten in der südlichen Karibik und im nördlichen Südamerika verseuchen würde, durchaus im Bereich des Möglichen. Denkbar ist darüber hinaus die massive Verschuldung von Guyana. Denn jedes neue Erdölfeld, das erschlossen wird, muss von Guyana bezahlt werden. Das heißt, es muss für die Erschließungskosten aufkommen. So steht es in den Verträgen. Und um die Erschließungskosten zu bezahlen, muss es aller Wahrscheinlichkeit nach Schulden machen, weil die Einnahmen aus den Lizenzen nicht ausreichen, um das Minus auszugleichen. Bis zu 20 Milliarden Dollar wird der Staat in den nächsten beiden Jahren Exxon und dessen Partnern schulden, warnte beispielsweise das Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Wenn diese Schuldenfalle zuschnappt, werden Diversifikation, Umschulung, Ökotourismus, nachhaltige Entwicklungsstrategie, Wohlstand für alle zu gänzlich leeren Versprechen und Schlagworten. Denn wenn die Gläubiger einmal vor der Tür stehen, dann lautet die Priorität Schuldendienst. Und seine Schulden kann Guyana dann nur begleichen, wenn es noch mehr auf die Ölgiganten zugeht und auf deren Bedingungen eingeht. Für den Großteil der Bevölkerung und für die Umwelt verheißt das überhaupt nichts Gutes.